Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Birgit, lieber Uli, ich muss zunächst einmal vorab sagen, wir duzen uns wirklich. Das ist bei uns nicht so wie bei der SPD das Genossen-Du, sondern wenn wir uns duzen, dann mögen wir uns tatsächlich. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, möchte ich mich zunächst einmal sehr herzlich bei beiden bedanken. Ich bedanke mich bei dir, lieber Uli, für deine, wie ich finde, hervorragenden Ausführungen. Und ich will das hier ausdrücklich einmal sagen, insbesondere auch für deine Arbeit als Justizminister, nicht nur im Land Baden-Württemberg, sondern vor allen Dingen auch mit einem sehr segensreichen Wirken im Bundesrat. Das tut dem liberalen Geist in Deutschland gut, dass wir einen so starken Justizminister aus Baden-Württemberg, auch in Baden-Württemberg und im Bundesrat als starke Stimme haben. Herzlichen Dank. Ich möchte mich ebenfalls sehr herzlich bei dir bedanken, liebe Birgit. Wir beide kennen uns seit ungefähr 25 Jahren, was man dir nicht ansieht. Aber es ist trotzdem so, ich bedanke mich außerordentlich für ein hervorragendes Wirken als Landesvorsitzende in Baden-Württemberg. Es ist mir einfach eine Freude, dass ich hier zu Hause bei dir in deinem Wahlkreis dich unterstützen darf. Das tue ich nämlich von Herzen gerne. Ich habe mit großem Interesse deine Rede verfolgt. Ich habe fast alles verstanden. Das andere hat mir der Mann übersetzt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie stehen am 18. September vor einer ganz einfachen Entscheidung. Sie werden sich am 18. September entscheiden müssen, ob Sie das, was war, ob Sie denen, die uns in den letzten 7 Jahren regiert haben, den Auftrag verlängern oder ob Sie sich für einen Neuanfang entscheiden. Wir werben bei Ihnen dafür, dass Sie sich für den Neuanfang entscheiden. Wir werben bei Ihnen dafür, dass Sie für Union und FDP bei der Bundestagswahl eine klare Mehrheit geben. Ich sage das deshalb, weil wir gemeinsam Rot-Grün ablösen wollen und weil wir auch gemeinsam eine linke Mehrheit im Deutschen Bundestag aus SPD, aus Grünen und aus PDS-ML mit Lafontaine verhindern wollen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich höre hier die ganzen Beteuerungen. Wenn Sie, die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, Schwarz-Gelb keine Mehrheit im Deutschen Bundestag gäben, dann haben wir eine Mehrheit im Bundestag aus SPD, aus Grünen und aus der PDS. Und das bedeutet, dass dann all die Beteuerungen, die ich persönlich Herrn Kollegen Schröder abnehme, nämlich dass er für was anderes nicht zur Verfügung stünde, dass die nichts mehr wert sein werden, dann wird Herr Schröder auf einem Parteitag der Sozialdemokraten gefeiert, mit Anstand verabschiedet und vielen roten Nelken. Und dann, meine sehr geehrten Damen und Herren, kommt an seiner Stelle vielleicht Herr Gabriel oder Herr Wowereit, der bereits in der Hauptstadt gemeinsam mit der PDS regiert. Denn wenn die SPD sich entscheiden müsste zwischen der Juniorpartnerschaft bei der Union und dem Kanzleramt in eigenen Händen, dann werden die sich für die Macht und für das Kanzleramt entscheiden. Und dann werden die Grünen rufen, ohne Josef Fischer ist der Weltfriede in Gefahr. Und dann wird anschließend die PDS sich daran erinnern, dass sie ja schon in 2 Ländern gemeinsam mit den Sozialdemokraten regiert. Man wird das dann vielleicht nicht Koalition nennen, sondern vielleicht nur Tolerierung. Oder man nennt es vielleicht ein skandinavisches Modell einer Minderheitsregierung. Wie dem das dann auch immer sei, die Gefahr ist viel zu groß, dass wenn Sie Schwarz-Gelb keine Mehrheit geben, Sie bei einer linken Mehrheit im Bundestag auch eine linke Regierung bekommen. Und ich sage Ihnen als Liberaler, der Sozialismus Er hat in Deutschland einen einzigen Platz, und zwar in den Bibliotheken, Abteilung Geschichte, aber nicht in der Regierung und auch nicht im Parlament, meine sehr geehrten Damen und Herren. Da, wo wir freie Demokraten regieren, da können wir gute und solide Ergebnisse vorweisen. Wir haben bewiesen, jüngst in meinem eigenen Heimatland in Nordrhein-Westfalen, die Landtagswahl am 22. Mai, die Ablösung der letzten rot-grünen Landesregierung, die es ja überhaupt noch gibt oder gab in Deutschland, ist ja der Anlass auch für die Neuwahlentscheidung des Bundeskanzlers gewesen. Wir haben dort gezeigt, dass wir, obwohl wir der kleinere Koalitionspartner sind, unsere Ankündigungen wahrmachen. Wir haben dafür gesorgt, dass die Steinkohlesubventionierung zurückgeführt wird. Und wir haben in Nordrhein-Westfalen dafür gesorgt, letzte Woche war bei uns Schulbeginn, dass 1000 neue Lehrer gegen den Unterrichtsausfall eingestellt werden konnten. Und das ist die Richtung, die wir auch in Deutschland brauchen. Weniger Geld für die Subventionierung von Vergangenheit und mehr Kräfte in die Investitionen in die Zukunft stecken, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben das in Sachsen-Anhalt bewiesen. In Sachsen-Anhalt regieren wir seit etwas mehr als 2 Jahren. Und das Land Sachsen-Anhalt mit weiß Gott schwierigen Ausgangsvoraussetzungen hat es mit liberaler Wirtschaftspolitik geschafft, die rote Laterne abzugeben und sich ein gutes Stückchen nach vorne zu arbeiten. Wir haben es gezeigt, zum Beispiel in Niedersachsen. In Niedersachsen sind wir jetzt auch seit etwa 2 Jahren im Amt mit einer schwarz-gelben Regierung. Auch dort konnte die politische Linke abgelöst werden. Ein großes Land, Niedersachsen. Und meine Damen und Herren, dort wurden unmittelbar nach einem Regierungswechsel auf Initiative der FDP auf einen Schlag 1000 Vorschriften außer Kraft gesetzt. Und halten Sie sich fest, kein Bürger hat sie vermisst. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben es in Rheinland-Pfalz gezeigt. Seit vielen, vielen Jahren regieren wir dort. Und Rheinland-Pfalz ist ja, weiß Gott, auch ein Land mit starken und mit strukturschwachen Regionen. Und dort, meine Damen und Herren, bewegen wir uns immer noch in Rheinland-Pfalz mal auf dem 4., mal auf dem 3. Platz im Wettbewerb der Bundesländer untereinander. Und dort machen wir zum Beispiel ernst auch, so wie an anderer Stelle auch, mit der Vorstellung, dass wir Ganztagsschulen brauchen, dass auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf leichter wird. Wir kündigen das nicht nur an, sondern wir setzen das auch durch. Und wir regieren in der 2. Legislaturperiode in Baden-Württemberg mit kompetenten Persönlichkeiten an der Spitze, unserer Abgeordneten Birgit Homburger, unserem Justizminister und ausdrücklich, auch wenn er heute hier nicht sein kann, unserem Wirtschaftsminister Ernst Pfister. Warum ist liberale Wirtschaftspolitik in Baden-Württemberg erfolgreich? Sie haben nämlich es als Baden-Württemberger geschafft, und zwar während der Zeit der Regierungsbeteiligung der FDP, Bayern vom 1. Platz zu verdrängen. Meine Damen und Herren, ich war jetzt die letzten beiden Tage viel in Bayern unterwegs. Das gefällt denen nicht, aber sie sollte es freuen. Und die Tatsache, dass es keine Region in ganz Europa gibt mit so wenig Jugendarbeitslosigkeit wie in Baden-Württemberg. Und jeder, der keinen Ausbildungsplatz hat, ist immer noch einer zu viel. Aber die Tatsache, dass Sie hier eine Spitzenstellung im Wettbewerb in ganz Europa wahrnehmen, in Baden-Württemberg, ist das Ergebnis einer wachstumsorientierten, wirtschaftsfreundlichen und mittelstandsfreundlichen Politik. Wenn andere uns dafür beschimpfen, wir seien ja eine Klientelpartei, weil wir uns besonders um den Mittelstand bemühen, so entgegne ich dem, 80% der neuen Ausbildungsplätze werden im Mittelstand geschaffen, 60% der neuen Arbeitsplätze werden im Mittelstand geschaffen. Das sind 2 verdammt gute soziale Gründe, den Mittelstand als Rückgrat der Wirtschaft zu stärken und nicht nur auf die Großen zu schauen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das sind die Ergebnisse von Politik. Ja, wir wollen ausdrücklich eine wirtschaftsfreundliche Politik. Und wir entschuldigen uns dafür nicht, sondern ganz im Gegenteil, wir sind der Überzeugung, das ist es, was dieses Land braucht. Wir geben eben der Arbeit Vorfahrt und nicht dem Dosenpfand. Wir arbeiten uns nicht an Orchideenthemen ab, die Arbeitsplätze kosten, sondern wir stellen in den Mittelpunkt unserer Politik die Brot- und Butterthemen, nämlich das Thema, wie Arbeitslosigkeit in Deutschland wieder weniger werden kann. Wir haben doch in Wahrheit nicht 5 Millionen Arbeitslose, sondern wenn Sie die versteckten Zahlen mitzählen, sind wir in Wahrheit bei 6 bis 7 Millionen Arbeitslosen. Und meine Damen und Herren, wenn ich dann in dieser Woche vom deutschen Bundeskanzler vorgehalten bekomme als Oppositionspolitiker, als Chef der Freien Demokratischen Partei, und wir wollen gemeinsam mit der Union Regierungspartei werden, wenn ich dann von Herrn Schröder auf seinem Parteitag vorgehalten bekomme, wenn Frau Merkel und Herr Westerwelle herankämen, dann sei der soziale Frieden in Deutschland in Gefahr. So will ich an dieser Stelle genauso klar antworten. Der soziale Frieden ist nicht in Gefahr durch einen demokratischen Regierungswechsel. Der soziale Frieden ist in Gefahr durch Massenarbeitslosigkeit, Pleitewelle im Mittelstand, durch eine soziale Sicherung, die gerade für die Älteren immer unsicherer wird, aber auch für die Jungen nicht mehr trägt, durch ein Bildungssystem im Abstieg. Das gefährdet den sozialen Frieden in Deutschland und kein demokratischer Regierungswechsel, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir werden als erstes dafür sorgen, dass wir nach einem Regierungsauftrag von Ihnen ein niedrigeres, einfaches und gerechteres Steuersystem beschließen. Das ist weit mehr als nur eine akademisch abstrakte Frage, sondern das ist die Frage von mehr Leistungsgerechtigkeit und mehr Treffsicherheit unseres ganzen Staatswesens. Unser derzeitiges, kompliziertes, hohes und verwirrendes Steuerrecht setzt zwei Grundregeln jeder sozialen Marktwirtschaft außer Kraft. Und das ist brandgefährlich. Erstens, Leistung muss sich lohnen. Und zweitens, wer arbeitet, muss auch mehr haben als derjenige, der nicht arbeitet. Das darf man aussprechen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Deswegen möchten wir 3 einfache Steuersätze. Von 15, von 25 und von 35%. Dahinter steckt die einfache Erkenntnis. Es ist besser, wir haben in Deutschland niedrigere Steuern, die dann aber auch tatsächlich von allen bezahlt werden, als hohe Steuersätze, die auf dem Papier stehen und anschließend geht der Wettbewerb los. Wie komme ich am besten drumherum? Und in Wahrheit ist es genauso. Und das ist ein Zustand, den wir nicht länger lassen dürfen. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit und eine Frage der Leistungsfähigkeit auch unseres Staatswesens. Wenn das alles ein Naturgesetz wäre mit der Massenarbeitslosigkeit in Deutschland, wenn das quasi eine zwingende Folgeerscheinung der Globalisierung wäre, dann wäre es ja nicht erklärbar, dass es in den anderen Ländern anders und besser läuft. Ich rede nicht von Einzelnen, ich rede von allen. Allen europäischen Mitgliedstaaten. Verehrte Anwesende, nicht nur Österreich, Schweiz, die nicht Mitglied der Europäischen Union ist, nicht nur die Niederlande, Großbritannien. Wir haben 25 europäische Mitgliedstaaten. Nicht 5, nicht 10, nicht 20, sondern alle 24 anderen europäischen Mitgliedstaaten liegen beim Wirtschaftswachstum mittlerweile vor Deutschland. Wir sind auf Platz 25, also auf dem letzten Platz. Und da hier auch in Konstanz Jura gelehrt wird, möchte ich es an der Stelle auf den einfachen Punkt bringen. Spätestens im zweiten Semester lernt man dann, wenn alle anderen vor uns liegen, dann gibt es den Anfangsverdacht, dass man möglicherweise im eigenen Land was falsch macht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Möglicherweise. Für diejenigen, denen das Thema Wachstum nicht so viel sagt, denen will ich es übersetzen in Arbeitsplätze. Wir sagen ja anders als die Grünen, die sich vor 25 Jahren mal mit dem Ziel des Nullwachstums gegründet haben. Es ist ihnen ja fast gelungen. Wir sagen, meine Damen und Herren, Wachstum ist die Voraussetzung dafür, dass wir Wohlstand haben. Das ist eine ganz andere Philosophie. Eine ganz andere Politik. Und jetzt wollen wir einmal uns wieder vergleichen mit den anderen europäischen Staaten. Ich lasse ausdrücklich die Staaten Osteuropas weg, weil natürlich jedem klar ist, mit denen sich zu vergleichen, hinkt. Aber auch hier wieder, nur die alten 15 europäischen Staaten genommen, also die, die wir waren, bevor letztes Jahr die 10 dazugekommen sind. Und mit denen werden wir uns ja wohl noch vergleichen müssen. Da gibt es kleine und ganz kleine und solche, die sind genauso groß wie wir. Hört man ja tolle Ausreden. Ja, Großbritannien ist ja eine Insel. Und Österreich sind die Berge hoch. Spanien ist viel zu viel Sonne. Sie hören eine Ausrede nach der anderen. Vom jetzigen Wirtschaftsminister hört man ja seit Jahren, selbst wenn wir Nullwachstum haben, der Aufschwung ist da. Meine Damen und Herren, der erinnert mich zunehmend an Nina Ruge, der Politik. Alles wird gut. Die Ausreden ändern sich, die Lage auf dem Arbeitsmarkt bleibt. Mal ist es die Umstellung der Statistik, mal ist es der lange Winter, mal ist es wahrscheinlich jetzt demnächst der heiße Sommer, mal ist es die deutsche Einheit, als ob wir nicht jedes Problem in Deutschland lösen müssten, wenn es die Einheit nie gegeben hätte. Die Ausreden ändern sich, die Lage auf dem Arbeitsmarkt bleibt. 15 alte europäische Mitgliedstaaten. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, 14 davon, nämlich alle anderen ohne Deutschland, haben im Durchschnitt eine Arbeitslosenquote, die liegt bei 7,4%. Und wir liegen zwischen 10 und 12%. Selbst wenn ich alles, was an statistischen Unvergleichbarkeiten vorgebracht wird, mit hineinbeziehe, ist das ein unvergleichlicher Abstand. Und da sage ich Ihnen, lassen Sie sich nicht einreden, dass die wirtschaftsfreundliche Politik der Freien Demokratischen Partei etwas sei, was sich gegen die soziale Gerechtigkeit wende. Das ganze Gegenteil ist der Fall, meine Damen und Herren, weil ich sage Ihnen, es gibt in Deutschland keine bessere Politik für den Sozialstaat, keine bessere Politik auch für den Umweltschutz, keine bessere Politik für Arbeitnehmer, als dafür zu sorgen, dass derjenige, der Arbeit sucht, auch dann tatsächlich Arbeit findet. Wenn die Wirtschaft weiter abschmiert, dann leiden darunter nicht die Reichen, sondern die Schwächsten. Und das ist unsere verdammte Verantwortung in diesem Land, meine sehr geehrten Damen und Herren. Deswegen wollen wir in der Tat, dass wir ein international wettbewerbsfähiges Steuersystem bekommen. Das ist der eigentliche Grund, damit hier bei uns investiert wird und nicht nur in den Nachbarländern. Damit bei uns die Arbeitsplätze entstehen und nicht nur in den Nachbarländern. Und wir fangen, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr früh damit an, indem wir von vornherein die Familien entlasten. Das derzeitige Steuersystem, wie wir es haben, ist aus unserer Sicht vor allen Dingen an einer Stelle völlig daneben. Es diskriminiert nämlich in Wahrheit die Kinder. Wir haben Grundfreibeträge für die Erwachsenen. Wir haben sehr viel geringere Grundfreibeträge für die Kinder. Dahinter steckt die Überlegung, dass ja die Kinder für die Lebensführung weniger Geld kosten sollen als für die Erwachsenen. Die Realität ist ja genau umgekehrt. In aller Regel geben ja in den Familien die Familien sehr viel mehr Geld für die Kinder, gerade in der Ausbildung, aus, als sie für sich als Erwachsene zur Lebensführung überhaupt zur Verfügung hätten. Und deswegen werden wir in unserem Steuersystem, und das ist durchgerechnet und vorgerechnet, dafür sorgen, dass künftig jeder Erwachsene, aber eben auch jedes Kind, einen steuerfreien Grundbetrag hat von 7.700 Euro. Wenn Sie dann noch dazu zählen, dass wir mehr private Altersvorsorge brauchen und sie dementsprechend auch fördern wollen, dann zahlt eine vierköpfige Familie überhaupt erst Steuern ab einem Einkommen pro Jahr von 38.800 Euro. Und das ist genau der Richtungswechsel, den wir in Deutschland brauchen. Nämlich einen Richtungswechsel, der sich an die Probleme wendet und um die Probleme kümmert. Und solange Familien, solange die Gründung einer Familie, solange auch Kinder oft genug in der eigenen persönlichen Planung daran scheitern, dass man steuerlich, dass man finanziell, dass man mit dem Geldbeutel einfach zu Hause nicht mehr zurechtkommt. Solange, meine sehr geehrten Damen und Herren, kann unser Steuersystem nicht richtig sein. Und deswegen sage ich Ihnen, eine Million rote Fahnen der Gewerkschaftsfunktionäre am 1. Mai sind nicht so sozial wie das Steuermodell der Freien Demokratischen Partei, das die Familien wieder in den Mittelpunkt stellt, meine Damen und Herren. Das ist eine Entlastung der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen in einem Volumen von 17 bis 19 Milliarden Euro. Damit sind wir die einzige Partei, die ja überhaupt noch mit dem Ziel von niedrigeren, einfachen Steuern in die Wahl geht. Alle anderen Parteien bewerben sich ja bei Ihnen mit dem Ziel von Steuererhöhungen. Die einen so, die anderen so. Und wenn ich jetzt gestern höre, auch bei den geschätzten Kollegen der Union, wegen der hohen Benzinpreise, denke man daran, einen Teil des Mehraufkommens bei der Mehrwertsteuer zurückzugeben in Form von Steuersenkung bei der Ökosteuer, so ist das zweifelsohne vom Willen her richtig, von der Methode her allerdings ein wenig kompliziert. Viel vernünftiger wäre es dann in diesem Falle, wenn man doch der Meinung ist, die Belastung der Bürgerinnen und Bürger ist zu hoch, dann rege ich an und schlage ich vor, dass man dann von Anfang an auf die Erhöhung der Mehrwertsteuer verzichtet. Wir brauchen mehr Kaufkraft in der Bevölkerung. Wir brauchen mehr Binnenkonjunktur in der Bevölkerung, nicht mehr Schwarzarbeit. Und wir brauchen vor allen Dingen, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Bereitschaft von Politik, um zu steuern. Das, was Sie zu Hause machen, muss auch Thema des Staates sein. Wenn Sie kein Geld in den Kassen haben, dann sagen Sie, wo kann ich die Ausgaben kürzen? Und Sie können auch nicht beliebig die Einnahmeseite verbessern. Nur beim Staat ist es genau umgekehrt. Der sagt erstmal, wie viel er ausgeben will, und anschließend guckt er, wo welcher Bürger noch eine offene Tasche hat, wo er reingreifen kann. Und ich sage Ihnen, dieser Pavlovsche Reflex, dass ein Haushaltsloch mit Steuererhöhungen in Deutschland regelmäßig beantwortet wird, das muss in diesem Lande ein Ende haben. Die Steuerzahler können nicht ein Selbstbedienungsladen für ratlose Finanzminister werden und sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. €35 Milliarden haben wir als Gegenfinanzierung vorgerechnet. Nochmal, 17 bis 19 Milliarden Euro werden wir entlasten. €35 Milliarden haben wir vorgeschlagen als Gegenfinanzierung. Woraus setzt sich das zusammen? Es fängt an in dem Bereich der Subventionen, des Subventionsabbau. Verehrte Gäste, nur dass Sie nochmal die Größenordnung kennenlernen. Der Bundeskanzler hat auf dem letzten Steinkohletag mal eben 16 Milliarden Euro an zusätzlichen Steinkohlesubventionen für die Zukunft zugesagt. Solange wir zweistellige Milliardenbeträge wie selbstverständlich und regelmäßig für die Subventionierung der Steinkohle zur Verfügung haben, erzählt mir keiner, wir hätten in Deutschland kein Geld für Bildung, für Schulen, für Ausbildung, für Hochschulen. Der einzige Rohstoff, den wir in Deutschland wirklich fördern können, der sitzt zwischen unseren Ohren und er ist nicht unter unseren Füßen. Das ist das Einzige, was wir wirklich fördern können, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir werden dann zum Zweiten neben dem Subventionsabbau die steuerlichen Ausnahmetatbestände, und zwar durch die Bank, abschaffen. Weil es besser ist, wir investieren das in einfache Steuersätze. Und wenn dann eine Familie erst mit 38.800 Euro mit der Steuerpflicht beginnt, dann ist das eben eine Entlastung, gerade auch für diejenigen, die etwas weniger haben. Aber es kann so nicht weitergehen, dass wir diesen Wettbewerb haben, was ist die beste Steuervermeidungsstrategie? Es kann nicht richtig sein, dass vor allen Dingen große Firmen in der Lage sind, mal eben den Schritt über die Grenze zu machen und sich damit ja weitestgehend auch der Steuerlast in Deutschland zu entziehen. Ich will hier niemanden nennen, auch nicht aus Baden-Württemberg, auch nicht aus der Nähe von Stuttgart, sondern ich will ganz abstrakt mal darüber reden, aus der Höflichkeit des Gastes gesprochen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das geht so nicht weiter. Und was dem einen sei Monaco, ist dem anderen die Schwarzarbeit. Und genauso läuft es mittlerweile in Deutschland. Wir haben allein in der Schwarzarbeit Umsätze von 330 Milliarden Euro jedes Jahr. Ich weiß, dass das niemanden betrifft, der hier in diesem gut gefüllten Raume anwesend ist. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist Ihnen möglicherweise schon mal jemand über den Weg gelaufen, der weiß, dass es dieses Thema in Deutschland gibt, auch wenn Sie selbst damit nichts zu tun haben. Und wenn Sie so wie wir an meiner Stelle Verantwortung fürs Ganze tragen, dann müssen Sie auf diese Zusammenhänge hinweisen, dann können Sie sich da nicht drumherum mogeln. Und deswegen sage ich Ihnen an dieser Stelle vor der Wahl ganz klar, wir gehen an dieses Steuersystem gründlich ran. Das derzeitige deutsche Steuerrecht, es ist nicht therapierbar, man muss es neu gründen. Und diesen Mut zum großen Wurf, den sollten Sie bei der Bundestagswahl auch gerade in einer schwarz-gelben Koalition stärken. Denn Kirchhoff ist gut. Ich freue mich über diesen Verbündeten im Geiste. Nur darf man ihn da nicht anschließend am nächsten Tag schon wieder inhaltlich in Frage stellen. Ich sage Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wählen Sie auch in einer schwarz-gelben Koalition mehr Mut zur Erneuerung. Und das ist nur bei der Freien Demokratischen Partei wirklich so vorhanden. Wir werden zum Dritten, um auf diese 35 Milliarden zu kommen, die Bürokratie abbauen. Das hören Sie oft. Ich bin nicht in der Lage, das mit dem Bergkäse schon gar nicht phonetisch zu wiederholen. Aber mal, ich finde das einfach klasse. Für so einen Rheinländer ist das immer ein erhebendes Ereignis. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will Ihnen genau drei Maßnahmen sagen. Anknüpfend an das, was Birgit Homburger gesagt hat, wie wir sehr konkret die Bürokratie abbauen werden. Wir werden erstens dafür sorgen, dass die künftigen Gesetze, sprich die wirtschaftslenkenden Gesetze, bis hin zu den Zwangsstatistiken, das kennen einige hier, was das bedeutet für Sie, die Bürokratiekosten liegen bei etwa 45, ich glaube 43 Milliarden Euro nur für die privaten Leute. Und dann steht im Gesetz immer drin, Kosten keine, weil da nur die Kosten des Staates drin sind. Dass das aber alle was kostet, das wird dabei regelmäßig unterschlagen, nämlich Sie, die Bürokratie. Nebenher ist in Wahrheit natürlich auch die Effizienz ein entscheidender Punkt, um noch tatsächlich dann auch Gelder des Staates wieder frei zu machen für andere Dinge. Wir werden dafür sorgen, dass alle wirtschaftslenkenden Gesetze künftig bis hin zu den Zwangsstatistiken ein Verfallsdatum bekommen und nicht nur ein Datum haben, wann sie in Kraft treten, sondern auch ein Datum, wann sie wieder außer Kraft treten. Weil dann muss nämlich derjenige, der ein überflüssiges Gesetz verlängern möchte, dieses vor den Augen der Öffentlichkeit tun und nicht derjenige, der ein überflüssiges Gesetz abschaffen will, muss quasi den Beweis erbringen, dass das möglich ist. Wir werden zum Zweiten dafür sorgen, dass Sie künftig weniger Genehmigungsverfahren, sondern mehr Anmeldeverfahren haben. Das heißt, wenn Sie etwas zum Beispiel als Handwerker auf Ihrem Grundstück bauen wollen, sagen wir mal einen kleinen Schuppen bauen wollen, übrigens auch die privaten Bürger, schon wenn Sie die Häuserfarbe, wenn Sie Ihr Haus neu streichen wollen, müssen Sie ja in aller Regel, jedenfalls in den Innenstädten, schon eine Genehmigung für die Farbe beantragen. Und das dauert. Das ist dann insbesondere schlimm, wenn Sie ein Betriebsgrundstück haben, Sie wollen was schaffen, Sie müssen vielleicht eine kleine Erweiterung machen, weil jemand dazugekommen ist oder Sie möchten jemanden neu dazu holen, Sie brauchen Platz. Viele tausend Beispiele fallen Ihnen dazu ein. Da müssen Sie heute einen Antrag bei der Behörde auf Genehmigung stellen, ab einer bestimmten Größe. Geräteschuppen fällt schon voll darunter. Und dann, meine sehr geehrten Damen und Herren, verlieren manche die Lust, weil es dauert und bis dahin kann schon alles Mögliche passiert sein. Viel vernünftiger wäre es doch, wenn Sie künftig so etwas anmelden. Und genauso werden wir das machen. Sie werden künftig, wenn Sie auf Ihrem Betriebsgrundstück oder auch zu Hause etwas errichten wollen, keine Genehmigung bei der Behörde beantragen, sondern Sie werden es bei der Behörde anmelden. Und wenn die Behörde innerhalb einer bestimmten Frist nicht antwortet, dann gilt das, was Sie angemeldet haben, auch als genehmigt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Spannenderweise hört sich das nur in deutschen Ohren revolutionär an. Denn ich meine, ich sprach gerade über den Wettbewerb in Europa. Schauen Sie sich das mal an. Das nennt man Sunset-Klausel in anderen Ländern. Ist alles gemacht worden in vielen Ländern. Es geht ja, wenn man will. Wir werden aber auch beim Thema Bürokratie ganz konkret werden. Und das will ich in einem Beispiel deutlich machen, wo wir einfach merken, dass wir zu wenig Freiheit haben, wo wir in Wahrheit aus unserer Sicht viel zu viel staatliche Bevormundung haben. Ich habe vor 14 Tagen bei mir zu Hause im Rheinland in Köln erlebt, wie viel Begeisterung der Weltjugendtag ausgelöst hat. 1 Million Menschen waren dort. Das sind Besucher aus der ganzen Welt gewesen. Die wollen etwas ausgeben, etwas erleben, etwas dabei sein. Und nicht alle haben auf der Wiese übernachtet, sondern die wollen etwas ausgeben, bringen Umsatz mit. Nächstes Jahr haben wir die Fußball-Weltmeisterschaft. Da kommen wieder Hunderttausende, wahrscheinlich Millionen Besucher aus der ganzen Welt zu uns. Die wollen auch nicht nur Fußball gucken, sondern die werden auch Geld hier lassen. Vorfahrt für Arbeit heißt ja, dass man Umsätze ermöglicht. Jetzt habe ich für die Grünen eine turbokapitalistische, schreckliche Nachricht. Umsatz macht man nur, wenn die Ladentüren geöffnet sind. Ich weiß, dass das eine heldenhafte Erkenntnis ist. Ich weiß, dass das aus mir wieder einen Turbokapitalisten macht, denn ich hatte dann anschließend vor dieser Weltjugendtagsdiskussion vorgeschlagen, dann lasst uns doch wenigstens, wenn die Besucher kommen, die Ladenöffnungszeiten freigeben, damit die Leute, wenn sie hier sind, was einkaufen können. Das ist gut für die Geschäfte, die wollen ja auch Umsatz machen. Sofort gab es einen Riesenstreit, in dem Falle mit meiner derzeitigen Lieblingsgewerkschaft Verdi, wenn ich mal kurz von Frau Engelen-Käfer absehe. Und die sagte dann, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist der Untergang des Abendlandes. Jetzt möchte ich das ganz einfach mal praktisch machen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ganz einfach mal praktisch machen. Da kommen Hunderttausende von Leuten nach Deutschland, wahrscheinlich mehr als 1 Million nach Deutschland. Die lassen hier Geld, die bringen hier Umsätze. Umsätze muss man machen, wenn man Gewinn machen möchte. Und Gewinn und Umsätze braucht man, wenn es neue Arbeitsplätze geben soll. Was sagen wir denen? Die wollen vielleicht nach dem Fußballspiel noch ein kleines Geschenk kaufen. Für die Frau, für die Freundin oder für den Partner, für die Kinder. Ein Souvenir mit nach Hause bringen. Was sagen wir denen? Geht zur Tankstelle. Und deswegen sage ich Ihnen das hier in großer Klarheit. Wir werden, wenn wir von Ihnen den Auftrag bekommen, das Ladenschlussgesetz auf Bundesebene zum 1.1. aufheben und dann sollen die Bundesländer vor Ort selbst entscheiden, wie sie das regeln wollen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das ist weit mehr als ein Beispiel. Es zeigt Ihnen in Wahrheit auch ein Denken, um das es geht, es ist das Denken von mehr Freiheit. Und dieses Denken von mehr Freiheit brauchen wir, wenn wir international wettbewerbsfähig sein wollen und wieder werden möchten. Und meine Damen und Herren, das alles macht ja die Arbeit in Deutschland teuer. Das alles macht ja die Arbeit teuer durch Lohnzusatzkosten. Niemand denkt doch ernsthaft daran, dass Deutschland ein Niedriglohnland werden könnte. Ist doch alles dumme Propaganda. Deutschland war nie ein Niedriglohnland und Deutschland wird auch nie ein Niedriglohnland werden. Unser Problem sind die Lohnzusatzkosten. Und das kann man plastisch machen, wenn ein Handwerker selber 4 Stunden arbeiten muss, um sich 1 Stunde eines anderen Handwerkers leisten zu können. Dann sind das die Lohnzusatzkosten. Und deswegen müssen wir an die Reform der sozialen Sicherungssysteme heran. Wir merken das doch in unserer persönlichen Umgebung. Die Gesellschaft und ihre Struktur verändert sich. Wir alle wollen gesund älter werden. Und wir werden ja auch älter. Aber, meine Damen und Herren, es kommen eben auch weniger Junge nach. Und schon in meiner Generation ist völlig klar, wenn das ganze System so bleibt, bei der Gesundheit, bei der Rente, bei der Pflege, fährt es in Kürze vor die Wand. Und deswegen sage ich das hier ganz deutlich. Für mich ist Rente kein Almosen, sondern diejenigen, die heute im Rentenbezug sind, die haben einen eigentumsähnlichen Anspruch auf Rente, und zwar für lebenslanges Arbeiten. Und für die ist es unzumutbar, dass jede Verunsicherung jede Woche oder jeden Monat den Blätterwald durchpflügt. Und meine Damen und Herren, für meine Generation ist es unzumutbar, dass die Beiträge immer mehr steigen. Und für die, die jung sind, ist es unzumutbar, dass sie ein Leben lang einzahlen sollen, aber nichts mehr rauskriegen. Und das ja in Wahrheit auch wissen. Ist doch eine Frage der Zeit, bis dann auch die Jungen, und wir kommen wahrscheinlich in meinem Alter noch so gerade vorbei, in die innerliche Kündigung gehen und sagen, das mache ich nicht mehr mit. Und deswegen ist es jetzt richtig, auch unser Renten- und Gesundheitssystem mit mehr Eigenverantwortung umzugestalten. Wenn wir das nicht tun, dann mögen wir noch 2, 3 Jahre auf der Titanic das Orchester sein. Aber wir wissen ganz genau, dass das ganze System vor die Wand fährt. In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal nicht mehr die Möglichkeit, aus der Rentenkasse alleine die Renten zu bezahlen. Die Schwankungsreserve ist ja von der jetzigen Regierung nahezu vollständig abgeschmolzen worden. Der Steuerzahlerzuschuss muss es jetzt machen und er wird es natürlich auch machen, völlig zu Recht. Die Pflegeversicherung ist im nächsten Jahr mit ihren Überschüssen aufgebraucht. Und im Gesundheitssystem wissen wir doch ganz genau, wie es ist. Es wird doch zunehmend der Mangel verwaltet. Wir haben monopolartige Kassenstrukturen mit einer gesetzlichen Versicherungspflicht. Und Sie haben überhaupt gar keine Möglichkeit, irgendwas selber in das System an Autorität mit einzubringen. 90% der Bevölkerung sind diesen monopolartigen Kassenstrukturen ausgeliefert, müssen jede Torheit, jede Beitragserhöhung mitmachen. Wählen, verändern können Sie gar nichts. Was wir machen werden, ist, dass Sie mehr Freiheit bekommen. Wir werden eine Pflicht zur Versicherung schaffen. Wir werden also dafür sorgen, dass jeder sich versichern muss, damit auch jedes Kind, das geboren wird, von Anfang an Schutz hat. Damit auch jeder, der im Laufe seines Lebens krank wird, genau weiß, er fällt nicht durchs Rost. Damit der chronisch Kranke nicht aus der Versicherung rausgeworfen werden kann. Aber wir werden dafür sorgen, dass Sie selbst dann über die Tarife entscheiden können. Dass Sie selber auch in der Lage sind zu sagen, ich will einen Selbstbehalt haben oder eine Beitragsrückerstattung. So und so ist die Lage meiner Familie, so und so ist meine Lebenslage. Und dementsprechend suche ich mir bei im Wettbewerb aufgestellten Versicherungen die aus, die mir und persönlich meinen Bedürfnissen am besten entspricht. Überall sonst ist das selbstverständlich. Beim Gesundheitssystem wird es selbstverständlich werden müssen, weil wir genau wissen, was heute passiert. Schon wenn Sie in die Heime reingehen, in die Krankenhäuser reingehen, in die Pflegeheime reingehen, wissen Sie, dass natürlich aufopferungsvoll das getan wird, was getan werden muss. Aber schon das Nächste, etwas Zuwendung, mal den Kranken oder den behinderten Menschen in den Arm zu nehmen, mal zu drücken, ein gutes Wort zu finden, das ist ja nun mal ganz wichtig zwischen Menschen und erst recht, wenn man wieder gesund werden kann oder will. Das findet ja nicht mehr statt, weil dafür die Zeit nicht mehr da ist. Der Mangel wird verwaltet. Und dann hören wir jedes Jahr, eine Jahrhundertreform jagt die nächste, weil in Wahrheit immer nur an den Symptomen herumgedoktert wird. Und wir uns nicht endlich trauen, in Deutschland zu sagen, ja, wenn wir doch wissen, dass die Altersstruktur der Bevölkerung sich verändert, dann muss mehr Eigenverantwortung auch zur sozialen Sicherung dazukommen. Übrigens alle die, die nach dem Krieg angefangen haben, haben das auch tun müssen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist in Wahrheit eine Schicksalsfrage, auch für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft, dass wir die Generation, und zwar alle drei, miteinander in ihren Interessen vereinen. Und deswegen merken Sie auch schließlich der Kreis, weil wir von Ihnen leider verlangen müssen, und zwar dringlich verlangen müssen, dass wir für die soziale Absicherung mehr eigene Verantwortung zu übernehmen haben, muss der Staat an anderer Stelle durch Entlastung dafür sorgen, dass die allermeisten Familien überhaupt wieder in der Lage sind, mehr für die eigene Verantwortung ausgeben zu können. Steuersenkungspolitik und eigene Verantwortung, das gehört beides zusammen. Und deswegen bitte ich Sie auch, hier an dieser Stelle ebenfalls den Neuanfang zu wählen. Wir mögen vielleicht noch mit Zwangskassen und Bürgerversicherung, was nichts anderes als noch eine größere Zwangskasse ist, das System 2, 3 Jahre so halten, wie es ist. Aber dann fährt es richtig vor die Wand. Und das darf kein verantwortlicher Politiker sehenden Auges in Kauf nehmen. Ich bin fest davon überzeugt, die Bevölkerung weiß, dass das Problem da ist. Und die Bevölkerung ist viel mutiger und weiter als die Politik. Es muss nur dann auch gerecht umgesetzt werden und alle betreffen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich habe eben gesagt, dass natürlich niemand uns vergleichen kann mit den Löhnen, die in China gezahlt werden, mit den Niedriglohnländern. Und niemand hat so etwas vor. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir doch wissen, dass wir niemals mit den Löhnen in China und Indien konkurrieren können und konkurrieren werden, ja gar nicht konkurrieren wollen, dann muss doch wenigstens eins berücksichtigt werden. Wenn die anderen billiger sind, dann müssen wir wenigstens besser sein. Und das ist die eigentliche Frage, die sich bei der Zukunft unseres Landes, bei der Wohlstandsfrage wirklich stellt. Denn was heißt das, verehrte Anwesende, verehrte Gäste? Das bedeutet in Wahrheit, dass wir nicht länger an den neuen Technologien in Deutschland vorbeigehen dürfen. Wo entstehen denn die Arbeitsplätze? Ich rede nicht jetzt von Mittelstand oder Strukturen, sondern ich rede jetzt von den Branchen, wenn Sie so wollen. In jedem Fall war Deutschland nicht nur das Land der Dichter und Denker stets, sondern in aller Regel auch das Land der Patente. Und auch heute haben wir noch zahllose Patente. Super Forscher. Das einzige Problem ist, Produkte dürfen Sie aus Ihren Patenten in Deutschland nicht mehr machen. Und das haben wir mehrfach erlebt. Ob beim Transrapid oder bei der Nuklearforschung. Der Ausstiegsbeschluss, der von Birgit Homburger hier zu Recht wiedergegeben worden ist, der hat doch etwas anderes im Kern als das, was die Grünen uns erzählen und auch was die Regierung uns erzählt. Ich kenne niemanden, der in Deutschland ein Kernkraftwerk bauen will. Ich kenne auch keinen Energieversorger, der das vorhat. Ich weiß nur eins, wenn wir nicht aufpassen, dann wird der gesamte nukleare Standort, und zwar die beste Forschung, die es weltweit gibt und die sichersten Patente, die es weltweit gibt bei der Technologie, abgewickelt in Deutschland und ins Ausland gebracht. Und jetzt habe ich eine komische Nachricht abermals für die Kolleginnen und Kollegen der Mitbewerber. China wächst um 10% in der Volkswirtschaft. Die haben einen immensen Energiebedarf. Selbst wenn sich Jürgen Trittin auf dem Platz des himmlischen Friedens anketten würde, werden die ihren Energiebedarf in Zukunft nicht durch Windrädchen decken wollen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Also müssen wir doch ein Interesse daran haben, dass die sichersten Technologien, die wir ja in Deutschland haben, verkauft werden. Wir müssen doch ein Interesse daran haben, dass die nukleare Forschung mit den besten Patenten ins Ausland exportiert wird. Was hat das mit Umweltschutz zu tun, wenn wir in Deutschland sagen, ja, wir sind sicher, fabelhaft, stimmt auch, aber anschließend, meine sehr geehrten Damen und Herren, stellt man fest, dass andere Länder auf viel unsicherere Technologien aus dem sogenannten früheren Ostblock zurückgreifen. Und das findet derzeit gerade statt. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit dem chinesischen Botschafter. Da geht es um die nukleare Aufbereitungsanlage. Es ist eine zivile Plutoniumsanlage in Hanau von Siemens gebaut. Die will Siemens für 1 Milliarde veräußern und China will es für 1 Milliarde einkaufen. Wenn Sie sich an Vorfahrt für Arbeit erinnern, ist jedem klar, ein Auftrag von 1 Milliarde Euro ist ja nicht mal eben so ein Pappenstiel. Der Bundeskanzler sagt uns zwar, Waffen soll man demnächst an China liefern dürfen, wogegen ich strikt bin, weil sie die Menschenrechte nicht achten. Aber eine zivile Plutoniumsanlage, die friedlich zur Energiegewinnung genutzt werden kann und nur genutzt werden kann, die soll nicht an China geliefert werden dürfen. Und das ist reine Ideologie. Er möchte ja gerne. Die Grünen haben es verhindert. Und das, meine Damen und Herren, kostet uns Arbeitsplätze, Wohlstand, Chancen in Zukunft. Der Transrapid. Da konkurrieren wir weltweit mit 2 Technologien in der Verkehrstechnologie. Und wie läuft das? Einer japanischen, einer französischen im Wesentlichen. Nach der Bundestagswahl 98 aus ideologischen Gründen mal eben klar gesagt von den Grünen, solche technologischen Großprojekte passen nicht in unsere Zeit. Und dann, das Ergebnis ist bekannt, es wurden dann die Millionen des deutschen Steuerzahlers ausgegeben, damit der Transrapid in China gebaut werden kann. Übrigens, mit dem ganz einfachen Ergebnis, dass es nicht lange dauern wird, bis solche Technologien auch von anderen Ländern, ich sag mal, diplomatisch abgekupfert werden. Ich habe gar nichts dagegen, wenn solche Technologien verkauft werden. Aber ich möchte sie dann auch richtig verkaufen. Ich möchte, dass es ein Exportschlager wird. Und wenn Sie zu Hause irgendwas einkaufen wollen, ich meine, ich frage Sie, gehen Sie in irgendein Geschäft rein, wenn der Geschäftsinhaber sagt, kauf dieses Produkt, aber ich persönlich möchte es auf gar keinen Fall zu Hause haben. Ich meine, wie stellen wir uns das eigentlich vor? Wir Deutsche leben davon, dass wir die Spitzentechnologien ins Ausland bringen, aber wir sagen dann, nur nicht bei uns zu Hause. Wir finden das gräulich. Das soll ein Argument sein. Das ist eben nicht Vorfahrt für Arbeit. Das ist das glatte Gegenteil. Und nehmen Sie den letzten Bereich, die Bio- und Gentechnologie. Da kommst du hier rein, ins schöne Konstanz, fährst an den Plakaten vorbei, von der geschätzten Konkurrenz, so ungefähr sinngemäß gentechnikfreie Zone. Das habe ich letzte Woche mit Herrn Fischer im Fernsehen diskutiert. Ich habe ihm gesagt, ich bin dafür, dass wir die Chancen der Bio- und Gentechnologie nutzen. Darauf sagt er mir im Fernsehen allen Ernstes, er wolle selbst entscheiden, was er isst. Super. Ich möchte hier feierlich erklären, was Josef Fischer isst, auch wie viel er isst. Das ist ganz alleine seine Sache. Ich bin nur strikt dagegen, meine Damen und Herren, dass diejenigen, die heute die Plakate kleben, gentechnikfreie Zone, würden sie selber krank werden in 5 Jahren, selbstverständlich nach den modernsten gentechnischen Medikamenten, wenn sie ihnen helfen, im Ausland fragen würden. Und ich wäre dabei, ihnen diese zu geben, schon aus Gebot der christlichen Nächstenliebe. Und meine Damen und Herren, das ist die zentrale Frage, über die wir reden müssen. Wir müssen darüber reden, sind wir noch in der Lage, unseren Grips, unsere Patente in deutsche Produkte in Deutschland auch anzuwenden, in echte Produktion zu bringen. Pharmazeutische Industrie, wir waren die Apotheke der Welt und sind jetzt noch gerade, ich glaube, mit einer Firma und den ersten 20 dabei. Und das, sage ich Ihnen, ist eine ganz zentrale Frage bei der Bio- und Gentechnologie. Die Schweiz, ihre Nachbarn, haben eine Volksabstimmung im November gemacht und haben mit 2/3 Mehrheit die Gentechnologie eingeladen. Österreich mausert sich zum Biotech-Standort. Und wir sagen, gentechnikfreie Zone. Und Frau Kühner setzt es auch noch durch, Anfang des Jahres. Und der Professor Winacker, der Chef der Deutschen Forschungsgemeinschaft, sagt dann dazu, das ist die Abwicklung des deutschen Standortes für Forschung, Bio- und Gentechnologie. Und das ist in meinen Augen weit mehr als eine wirtschaftliche Frage. Es ist auch eine moralische und ethische Frage. Ich sage Ihnen, es ist besser, wir stellen die modernsten Medikamente her, als dass wir sie in 5 Jahren teuer im Ausland einkaufen müssen. Besser für die Wirtschaft und besser für unsere Kranken, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie sehen also, wir sind eine Partei, die ist mutiger bei der Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft als alle anderen. Und wir sind eine Partei, die setzt auf Modernität mit einem ausdrücklichen Bekenntnis zu neuen Technologien. Und wir sagen, wir wollen mehr Freiheit. Wenn Sie eine Partei suchen, die Ihnen Vorschriften macht, haben Sie genügend im Angebot. Wenn Sie eine Partei suchen, die Ihnen mehr Freiheit gibt, haben Sie nur uns. Und wir sagen Ihnen, das ist nicht nur eine Frage der Wirtschaft, der neuen Technologien. Das gilt ausdrücklich auch für unsere Bildungslandschaft. Gerade in der Unistadt macht mir das besondere Freude. Ist doch ein Treppenwitz, dass wir immer noch eine zentrale Vergabestelle für Studienplätze haben. Da sagt uns der Bundeskanzler letztes Jahr, jetzt machen wir Elite-Universitäten in Deutschland. Elite-Unis. Liegt auch ein Programm auf. Sagt der Frau Bullmann, hier hast du Geld. Das gibst du jetzt den Unis. Und dann seid ihr aber auch in 5 Jahren Elite-Uni. So stellt sich der kleine Marxist Elite-Unis vor. Und zwar kurz bevor das Studium abbricht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich sage Ihnen, wie das entsteht. Das entsteht in Wahrheit nur durch einen Wettbewerb. Und deswegen sagen wir Ihnen, die Studenten sollen sich künftig ihre Hochschulen aussuchen dürfen und die Hochschulen sollen sich auch ihre Studenten aussuchen dürfen. Und wir werden diese zentrale Vergabestelle für Studienplätze, die 2-mal im Jahr die Studentenlandverschickung durch Deutschland engagiert, die werden wir abschaffen, weil wir sagen, Elite wird man nur durch Wettbewerb, indem man sich in der Leistung bewährt und nicht per staatlichem Dekret und Programm, meine sehr geehrten Damen und Herren. Darauf setzen wir. Und das ist die wettbewerbliche Landschaft. Ausdrücklich auch, wenn es um die Schulen geht. PISA-Studie haben wir ja noch alle im Kopf. Aber das ist es ja gar nicht alleine, sondern wir haben ja eine ganze Menge weitere Fragen noch dabei. Unterrichtsausfall. Das ist eine Frage natürlich der Ausstattung der Schulen, darüber habe ich ganz am Anfang was gesagt. Aber es ist auch eine Frage, womit sich unsere Kultusministerkonferenz beschäftigt. Ich werde nicht müde, darüber zu reden, solange bis das Thema endlich erledigt ist. Jetzt haben wir eine Kultusministerkonferenz, die hat sich 10 Jahre lang mit der Frage beschäftigt, ob man nach der Rechtschreibereform Schifffahrt mit 2 oder 3 F schreibt. Oder Flanelllappen mit 2 oder 3 L. was mir persönlich völlig egal ist. Ich schreibe eh, wie ich will. Es kann ja mal jemand anstreichen. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, das Problem ist, unsere Kinder, die lesen die Klassiker und wenn sie so schreiben wie den Klassikern, kriegen sie es seit diesem Schuljahr offiziell angestrichen. Und da sage ich Ihnen zu, das ist eine Frage des Selbstverständnisses auch unserer Gesellschaft. Eine Kultusministerkonferenz, die sich an der Rechtschreibereform abarbeitet, aber gleichzeitig nicht in der Lage ist, den Unterrichtsausfall an den Schulen in den Griff zu kriegen oder dafür zu sorgen, dass die jungen Leute früher in den Beruf kommen. Eine solche Kultusministerkonferenz, die gehört strukturell entmachtet und zwar zugunsten neuer Selbstbestimmung der Schulen, der Hochschulen und der berufsbildenden Einrichtungen. Und das wollen wir durchsetzen mit Ihrer Hilfe, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deswegen bitte ich Sie auch, darauf zu achten, wer sich bewirbt. Nicht nur das Programm, auch wer sich bewirbt. Birgit Homburger, andere der Freien Demokraten. Man muss auch gucken, was jemand selber mitbringt, was jemand erlebt hat, ob er als junger oder als älterer Kandidat eintritt. Letzte Woche lese ich vom Vorsitzenden der Jungsozialisten, dem früheren Vorsitzenden der Jungsozialisten, Nils Annen heißt er. Ich kannte ihn vorher nicht, was an mir liegt. Er ist 32 Jahre alt, bewirbt sich jetzt so wie Birgit Homburger für den Deutschen Bundestag, in dem Fall in Hamburg. Er ist 32 Jahre alt, hat 24 Semester studiert. Das Ganze ohne Abschluss. Auf die Frage der Zeitung, die das herausgefunden hat, warum das denn jetzt so sei, sagt er allen Ernstes, ja, der Bundeskanzler habe ihm mit seiner vorgezogenen Neuwahlentscheidung einen Strich durch die persönliche Examensplanung gemacht. Und da sage ich Ihnen mit großem Nachdruck und nicht nur zur Erheiterung, verehrte Anwesende, schauen Sie auch hin, wer kandidiert und was jemand mitbringt. Wer nicht einmal sein eigenes Leben im Griff hat, der sollte nicht über das Leben von anderen im Deutschen Bundestag und deren Schicksale entscheiden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir wollen also, dass Sie entscheiden können. Wir wollen, dass Sie selber mehr entscheiden können, aber auch mehr entscheiden müssen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, dabei sind wir hier Verbündete auch darum, wenn es darum geht, die Lebensentwürfe, die es unterschiedlich gibt, zu achten und zu schützen. Ja, ich sage das ausdrücklich hier an dieser Stelle. So viel 100 Menschen hier in diesem Raum versammelt sind, so viele unterschiedliche Lebensentwürfe gibt es. Und wenn Sie zufällig an einem Tisch neben einer Nachbarin oder einem Nachbarn Platz genommen haben, den Sie nicht kennen, sondern getrennt hergekommen sind, dann werden Sie schon feststellen, dass sein Glück vom Leben, sein Traum vom Glück im Leben ein anderer ist, als den Sie vielleicht selber träumen. Für viele Konservative beispielsweise ist eine Mutter, die nebenher noch arbeitet, nicht gut zu ihren Kindern. Für viele der politischen Linken ist eine Mutter, die nebenher nicht arbeitet, jedenfalls keine emanzipierte Frau. Und da sagen wir Ihnen als Liberale ganz klassisch zu. Der Staat ist nicht der Zensor der privaten Lebensentwürfe, sondern wir sagen Ihnen, die Aufgabe des Staates ist nicht zu sagen, wie Sie persönlich zu Hause leben sollen. Die Aufgabe des Staates ist dafür zu sorgen, dass Sie selber entscheiden können, dass faire Rahmenbedingungen geschaffen werden, sodass jeder nach seiner eigenen Fasson in Deutschland selig werden kann. Das ist die liberale Kraft, die wir in einer Bundesregierung gestärkt wissen wollen, meine Damen und Herren. Und dazu zählt das Angebot an Ganztagsschulen oder die vorschulische Betreuung von Kindern. Das sind ja alles die Gründe, die uns gesellschaftspolitisch dahin bringen. Nicht, dass jemand muss, sondern dass jemand kann, wenn er möchte. Die einen Familien werden es so machen, andere werden es ganz anders machen. Und wir haben das bei unseren Nachbarn selbstverständlich zu respektieren. Das ist die Haltung der liberalen Partei, das ist der Gesellschaftsentwurf. Und deswegen werben wir auch für ein vernünftiges Verhältnis von Bürgerfreiheit und von Bürgersicherheit. Wenn das Bankgeheimnis faktisch aufgehoben ist, seit dem 1.4., der Uli Goll hat da zu Recht darauf hingewiesen. Was heißt das denn praktisch für Sie? Das heißt praktisch, dass jeder normale Beamte auf die Stammdaten von jedem deutschen Konto Zugriff nehmen kann, ohne dass ein Richter oder ein Staatsanwalt gefragt werden musste. Dann ist das in meinen Augen kein Gewinn an Freiheit, an Sicherheit, sondern es ist ein Verlust an Freiheit. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, deswegen werden wir das auch wiederherstellen, das Bankgeheimnis. Und ich sage Ihnen, dann hören wir von den anderen Parteien, oft genug leider auch von allen anderen Parteien, ja, wer nichts zu verbergen hat, der kann doch nichts dagegen haben. Da sage ich Ihnen zu, das ist in meinen Augen das Selbstverständnis von Untertanen, aber nicht von selbstbewussten Staatsbürgern. Und das ist unser Ideal, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deswegen bitte ich Sie mit großem Nachdruck, vergleichen Sie die Programme, vergleichen Sie die Kandidaten und vergleichen Sie uns auch mit den Alternativen. Die Union bewirbt sich und mit einer Zweitstimme für die Freie Demokratische Partei können Sie dafür sorgen, dass auch diese liberale Kraft in einer schwarz-gelben Koalition gestärkt wird, damit auch gesamtstaatliche Interessen tragend in der Regierung sind. Wenn ich das ein oder andere aus Bayern höre, so theoretisch jetzt mal gesagt, von wegen der Klugheit bestimmter Bevölkerungsteile in Deutschland, kann ich Ihnen nur als Rheinländer sagen, meine Lebenserfahrung ist, dass die Klugheit und die Dummheit in ganz Deutschland gleichermaßen genetisch flächendeckend verteilt ist. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist eine wichtige Frage, natürlich auch, mit welcher Kraft Sie uns in Koalitionsverhandlungen schicken. Das ist immer so, das wissen Sie auch, davon hängt auch vieles ab. Und meine Damen und Herren, dann haben Sie die Sozialdemokraten, die bewerben sich mit Gerhard Schröder. Herr Kollege Schröder hat im Deutschen Bundestag und vom Gericht bestätigt in der letzten Woche gesagt, das, was für Deutschland notwendig gewesen wäre, hat er mit seiner Koalition nicht machen können, weil ihm dafür das Vertrauen der eigenen fehlte. Das ist doch nicht gerade eine Empfehlung für einen erneuten Regierungsauftrag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dann haben wir die Grünen. Die Grünen bewerben sich mit Josef Fischer an der Spitze, der im Wesentlichen in seinen Kundgebungen ein entscheidendes Thema hat. Ich will bleiben, was ich bin. Sehr bemerkenswert. Zunächst einmal möchte ich Ihnen dazu sagen, in aller Bescheidenheit für meine Partei, der Frieden, der war auch bei den liberalen Außenministern Walter Scheel, Hans-Dietrich Genscher und Klaus Kinkel in allerbesten Händen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Passieren ja entzückende Sachen mittlerweile in diesem Wahlkampf. War ja heute in der Zeitung groß abgebildet. Die Grünen verteilen jetzt Kondome. Steht drauf, Guido verhüten. Herrschaften, wie soll ich es Ihnen erklären? Das ist einfach 44 Jahre zu spät. Selbst wenn ihr ab sofort voll für die Gentechnologie seid. Und nebenbei bemerkt, ich begrüße diesen Fortschritt der Grünen, denn früher hieß es ja Jute statt Plastik. So, und dann haben Sie auf der anderen Seite, ganz links außen haben Sie die PDS. Die kandidieren mit zwei Spitzenkandidaten, Herrn Gysi und Herrn Lafontaine. Beide sind, als sie Verantwortung von Ihnen bekommen haben, in der Regierung waren, Bund und Land, schreiend vor ihr davongelaufen. Und wer Verantwortung verlässt, wer vor Verantwortung davonläuft, wenn er sie hat, der empfiehlt sich doch nicht für neue Verantwortung in Zukunft, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das muss man auch mal an dieser Stelle sagen. Und deswegen sage ich Ihnen das mit großer Klarheit hier. Es geht bei dieser Bundestagswahl nicht darum, was wird aus Birgit Homburger. Es geht bei dieser Bundestagswahl nicht darum, was wird aus Gerhard Schröder oder was wird aus Angela Merkel. Es geht doch nicht darum, was wird aus Josef Fischer oder was wird aus mir. Es geht ausschließlich um die Frage, was wird aus dem Land, was wird aus Ihnen, was wird aus Ihren Chancen, was wird aus Ihren Träumen vom Glück, was wird aus Ihrer Zukunft. Das ist Ihr Land. Das ist nicht das Land von anderen. Das ist Ihr Land. Und ich bitte Sie bei dieser Bundestagswahl, Ihrem Land eine neue Richtung zu geben, in jedem Fall mit der Zweitstimme für die FDP. Glück und Gesundheit für Sie alle.